Das sagen manche ja, weil ich mal vor einiger Zeit über diese Dinge nochmal weiter sprechen wollte. Und das geht aber nicht. Ich bin so verkommen, dass ich tatsächlich gesagt habe, wir müssen nochmal ein bisschen uns mehr Gedanken machen, was dieser Faschismus unserer Eltern, unserer Mördereltern da eigentlich gewesen ist. Und denn wir haben ihn noch nicht verstanden, geschweige denn genügend daraus gelernt, nicht? Und das darf man aber offensichtlich bei uns nicht. Das ist gefährlich, heißt es. Die Leute sind nicht reif dafür und so weiter und so weiter. Da gibt es also richtig Denk- und Diskussionsverbote scheinbar, nicht? Und ich habe daran etwas gerüttelt. Das ist mir nicht besonders gut bekommen. Ich bin dann im Handbuch des Rechtsradikalismus gelandet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, darüber rede ich nicht mehr weiter, weil es hat gar keinen Sinn, wenn ihr darüber nicht reden könnt. Ich musste für mich da etwas klären. Dann habe ich keine Lust, deswegen dann Mordangebote, Morddrohungen und so weiter dafür zu erhalten.
Was haben Sie denn genau gesagt? Mit welcher Position sind Sie denn an die Öffentlichkeit gegangen?
Ich habe vor, jetzt sind es mehr als 20 Jahre her, ich glaube 24 Jahre, habe ich mal in der Taz ein Interview gegeben und habe da dazu mich geäußert und habe dann in etwa gesagt, provokativ natürlich, das wusste ich wohl, Hitler war ein großer Lehrer für uns, wir müssen die besseren Faschisten werden und wir haben noch bei Weitem nicht genügend verstanden, was das eigentlich gewesen ist und müssen begreifen, dass darin eine große Lehre für uns liegt, die wir noch überhaupt nicht wirklich daraus gezogen haben und deswegen wäre es gut, wir würden nochmal darüber reden, was das eigentlich war und warum unsere Eltern so begeistert davon waren und hinterher nichts gewesen sein wollten und mit uns nicht darüber reden konnten und wollten. Das ging nicht und das geht bis heute nicht. Oder ich kann es auch so sagen, ich habe nach dieser ganzen Geschichte nochmal über all das nachgedacht, was wir da gemacht haben, was wir da erlebt hatten 1968, dieses gigantische Aufbruchsgefühl und dieses fantastische Wissen darum, wie die Welt eigentlich ist. Und habe dann auch natürlich mir nochmal überlegt, woher ich komme. Und wir kamen ja nun als Einzige übrigens von den ganzen 68ern weltweit aus einer faschistischen Erfahrung heraus.
Was war denn Ihre konkrete Erfahrung mit dem Faschismus? Sie sind ja noch der ersten Hälfte der 40er Jahre geboren. Haben Sie davon was mitbekommen? Also ich kann mich erinnern, in Ihrer Autobiografie erinnern Sie sich noch an Tieffliegerangriffe. Wie alt waren Sie denn damals?
Ja, ich habe also nicht viel davon erlebt. Ich habe noch die V2 fliegen sehen, weil wir in der Nähe dann damals gewohnt haben. Mein Vater war in der kriegswichtigen Industrie, da Jagdbomberherstellung und so weiter. Und das war aber in der Nähe von Peenemünde und da habe ich die Dinger dann fliegen sehen, diese V2-Dinger, diese silbernen Zigarren, und dann verplatzen sehen und so weiter. Wusste aber dann natürlich damals nicht, was das war und habe auch davon wenig mitbekommen. Nur dann natürlich, als wir auf die Flucht gehen mussten, da von da oben vor Russen und Polen, die das langsam alles aufrollten. Und dann sind wir da eben in die Heimatstadt meiner Eltern dann gefahren, geflohen. Nämlich Jena war das damals, Thüringen, da bin ich auch aufgewachsen, DDR dann. Und habe aber nur eben, wie gesagt, diese brennenden Städte gesehen, diese Tieffliegergeschichten, die Besetzung durch die Amerikaner, die Besetzung durch die Russen und so weiter. Also mehr die Folgen des Krieges und noch ein bisschen im Krieg dann diesen ganzen letzten Kriegswochen und Monate eben als Kind miterlebt. Das war aber mehr ein Abenteuer. Ich habe das also nicht traumatisierend, jedenfalls meines Wissens nicht traumatisierend erlebt.
Als Alt-68er muss ich Ihnen, glaube ich, diese Frage stellen, was war denn die Beziehung zu Ihrem Vater und wie stand Ihr Vater zur Nazi-Diktatur?
Mein Vater war ein Großbürger und der hat eben wie diese ganzen Leute immer nur gesagt, das ist ein Prolet, dieser Hitler, interessiert mich nicht besonders, hatte aber dann, wie ich dann später auf Fotos natürlich sah, dann doch auch ein Parteiabzeichen, ist also so als Anpasser natürlich dann auch in die Partei eingetreten, um da seine, was weiß ich, Geschäfte weitermachen zu können und hat aber meines Wissens, außer dass er als Ingenieur in einer Fabrik eben war, sich KUK stellen ließ, eben nichts weiter dort gemacht, weder in der Partei noch an der Front oder so, wo er gar nicht war. sondern war da eben ein Ingenieur, nicht, der da in dieser Kriegsindustrie halt mitgewirkt hat. Und wir als Familie, wir lebten da abseits davon, bekamen davon praktisch nichts mit, waren auf dem Land, hatten ein schönes Haus und so weiter. Natürlich kann man sich hinterher fragen, haben sie das den Juden weggenommen? Das weiß ich nicht. Ich habe auch dann, als ich dann natürlich später in diese Phase eintrat, wo ich mich damit beschäftigte und dann von meinen ganzen Kameraden natürlich, wo wir das aufgearbeitet haben, diese ganze Faschismus-Theorie auch, habe ich ihn nicht direkt gefragt. Das haben, glaube ich, die allerwenigsten von uns getan. Wir haben, da wir das nicht konnten, denn du musst deine Eltern lieben, du kannst sie nicht wirklich fragen, angreifen und so weiter. Das haben nur ganz wenige von den 68ern übrigens getan, ganz, ganz wenige, die meisten haben es nicht getan. Wir haben lieber gesagt, das System war das und haben dieses System angegriffen, auch in der dieses Folgesystem, jetzt natürlich Adenauer-Republik. Und wir haben aber nicht unsere konkreten Eltern wirklich dazu großen Auseinandersetzungen gezwungen. Generell wollten sie nicht darüber reden, das war klar, es wurde ja nicht darüber geredet. Wir haben versucht, diese Öffentlichkeit dazu zu bringen, dass sie darüber redet, nicht? Das ist uns auch eigentlich nicht gelungen. Mit den eigenen Eltern haben wir diese Konfrontation, glaube ich, alle nicht wirklich suchen können, weil du kannst eigentlich gar nicht anders, als deine Eltern letztlich zu lieben. Sich so von ihnen zu trennen, indem du sagst, ihr seid Mörder und ich trenne mich von euch und so weiter, das kann man nicht, weil man sich damit selbst vernichtet. Deswegen haben das, glaube ich, wenige von uns getan, auch ich nicht.
Jetzt muss man Gewaltdrohungen gegen sie auf jeden Fall ablehnen, aber den Satz, Hitler ist ein großer Lehrer, muss man doch eigentlich auch ablehnen, oder?
Finde ich überhaupt nicht, weil es ist ja faktisch so.
Was könnte man denn von Hitler lernen?
Wir haben hoffentlich von Hitler einiges gelernt. Ich sag mal eine Sache zum Beispiel, wenn du das Himmelreich auf Erden holen willst, dann darfst du das niemals mit politischen Mitteln tun. Das hat Hitler nämlich getan.
Also Sie meinen, man kann von Hitler lernen, was man nicht machen sollte?
Ja, richtig. Wir haben eine Menge gelernt und wir lernen noch heute davon. Nebenbei bemerkt unter anderem, dass Rassismus, Krieg und all diese Dinge absolut nicht gehen. Nicht? Das haben ja nicht noch alle gelernt. Wir haben es, glaube ich, jetzt einigermaßen gelernt, wir Deutschen. Viele auf der Welt haben das noch nicht gelernt. Auch, dass Krieg nicht geht und so weiter. Nicht? Die Amis haben das noch nicht gelernt. Nicht? Die müssen das noch lernen. Und nebenbei bemerkt, finden die Hitler auch deswegen, auch die anderen, finden ihn nach wie vor faszinierend. Warum eigentlich? Nicht die Amis, nicht? Die sind ja da begeistert dahinterher, natürlich immer dagegen, aber trotzdem finden sie es faszinierend, nicht? Die Engländer, nicht? Die kriegen sie ja gar nicht ein und so weiter, nicht? Der Prinz Harry oder so, der zieht sich heute noch eine SS-Uniform an, nicht? Und so weiter. Ja, spinnen die, nicht?
Also nach dem, was Sie vorhin da gesagt haben, habe ich gedacht, vielleicht sieht der Langhans da Parallelen zu seiner Familie und zu Hitler und sozusagen immer das Gute in den Leuten sehen. Aber jetzt sagen Sie ja, man kann von Hitler lernen, wie man es nicht macht.
Ja, man kann von Hitler lernen, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind, dass man das nicht tun darf. Nicht? Und da hat er uns, wie ich finde, eine, ja, man kann fast sagen, eine unüberschreitbare Lehre eigentlich hinterlassen, die wir noch gar nicht ganz erfasst haben. Denn wir haben sie nur oberflächlich erfasst, wir haben nur gewusst, nicht, wie Fischer das ja auch gesagt hat, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, sowas geht nicht. Und man kann auch sagen, kein Rassismus und so weiter, nicht? Aber
das würden Sie doch aber alles unterschreiben, nie wieder Rassismus,
ja, selbstverständlich,
nie wieder Krieg.
Hm. Ja, na, aber selbstverständlich. Wie ich bilde mir ja ein, im Gegensatz zu meinen lieben Genossen, dass ich mich noch mehr mit dem Faschismus danach, nach unserer ersten Faschismus-Analyse und Verstehen und Antifaschismus-Geschichte befasst habe und deswegen viel grundsätzlicher noch etwas daraus gelernt habe, nämlich was alles unmöglich ist, nicht? Also Leute umzubringen und so weiter, was
wir heute nicht wollen. Das ist doch vor allem falsch. Also
ja, was heißt falsch? Es ist viel schlimmer. Es ist wirklich eigentlich tödlich, nicht? Wenn man das tut, bringt man sich selber um. Also das ist unmöglich und es ist grauenhaft und es ist völlig falsch. Bloß, die Leute haben es mal getan und wir müssen verstehen, wie Leute da hinkommen konnten. Und wir wissen ja bis heute, dass das nicht erklärbar ist. Wir wissen bis heute nicht, wie die Leute das tun konnten. Dieses deutsche Volk und so weiter, wie konnten die alle so begeistert sein? Der Hitler hat sie verführt. Ja, ich kann mich doch nur verführen lassen, wenn ich das selber irgendwie sein will, wohin der mich führen möchte. Nicht? Oder dass ich mich überhaupt führen lasse, dass ich einen Führer habe und so weiter. Warum? Und diese gerade diese Deutschen, wir wissen es bis heute eigentlich nicht. Und ich habe, weil ich das nicht wusste und zugleich ein Kind von Mördern bin, nicht? Denn ich weiß ganz genau, auch wenn mein Vater jetzt nicht direkt einer war, indirekt war er es durchaus, weil er in diesem Feld, wenn man so will, natürlich mitgewirkt hat, in diesem mörderischen Feld.
Er war ein Rädchen.
Dann muss ich mir überlegen, ich habe das ja alles von meinen Eltern mitbekommen. Wie kann ich verhindern, dass das nicht wieder so wird, indem ich es erstmal in mir ausbaue, verstehe, lerne, dass das alles nicht geht und damit auch verstehe, warum die das gemacht haben und dann ihren Fehler so genau begreife, dass ich weiß, den werde ich nie wieder machen. Nicht?
Wie war denn Ihre Aussage gemeint, Hitler ist ein verhinderter Spiritueller, den Sie damals im Taz-Interview auch geäußert haben?
Ja, nun gut, das bezieht sich darauf, dass ich danach eben, wie gesagt, nochmal mir diese ganze Hitlerei angeschaut habe und dann eben gesehen habe, dass wir viele von diesen Dingen gar nicht verstehen, die die da gemacht haben und wo die waren. Und dazu gehört eben, dass die, ja, man heute würde man das Esoterik nennen, dass die esoterische Erfahrungen und Hintergründe hatten, die sie zu diesen für uns ja bis heute, wie gesagt, unerklärlichen und rätselhaften Dingen bewogen haben, die eben wir heute nicht kennen, weil wir aus einem instinktiven Abwehr dieser Dinge, nicht? Das wird zum Teil Idealismus genannt, nicht? Oder Visionen haben, nicht? Und so weiter. Das sind ja für uns heute kranke Leute, die diese Visionen haben, nicht? Aller Schmidt-Schnauze, nicht? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, gefälligst. Diese ganzen Dinge sind so verhasst bei uns, weil sie eben in diese Hölle geführt haben. Und trotzdem waren sie der Hintergrund von diesen Hitlerleuten. Und wenn wir die nicht untersuchen und gucken, warum die das gemacht haben, woher das wirklich in einem tieferen Sinne kam und nicht eben bloß aus wirtschaftlichen Gründen oder aus rassistischen Gründen und so weiter, sondern aus tieferen Erfahrungen heraus noch, dann werden wir nicht verstehen, was da war und werden vor allem möglicherweise diesen gleichen Fehler nochmal machen können, denn wenn wir in eine ähnliche Verfassung geraten wie die, wissen wir gar nicht, dass die in diese Ecke führen kann. Und da haben wir also, wie ich finde, noch immer eine Menge von diesen Leuten zu lernen und ich meine, das sieht man auch daran, dass es immer noch Neonazis gibt. Wieso gibt es die denn? Eigentlich müsste das doch bei uns völlig unmöglich sein. Und es ist nicht unmöglich, weil wir immer noch nicht ganz begriffen haben. Und die Leute mahnen uns natürlich entsprechend daran, nicht? Klar, wir wollen das alles nicht wissen. Wir halten die bloß für Schwachköpfe oder für Arschlöcher oder was weiß ich. Aber das nützt uns nichts. Und sie werden uns deswegen nicht, das Gespenst bleibt im Schrank, leider. Wir müssen es wirklich aus seinem Gespensterdasein erlösen. Dadurch, dass wir es ganz verstehen und die Erfahrung, die es dazu veranlasst hat, das zu machen, was sie gemacht haben, wirklich irgendwo begreifen, indem wir sie selber ein Stück weit da reingucken. Und genau das habe ich versucht und das habe ich dann auch mitzuteilen versucht. Ich habe darüber mit meinen Leuten naiverweise zu reden versucht und da haben die gesagt...
Sie waren jetzt damals 68?
Ja, nein, jetzt über dieses Taz-Interview.
Okay.
Das war ja ein Gesprächsangebot, das war ja ein Versuch zu sagen, lass uns noch mal darüber reden, hier gibt es noch eine Menge an Verständnisnotwendigkeiten, an Begreifen des Faschismus, damit wir nicht wieder in sowas geraten können.
Sie meinen,
warum haben die das gemacht? Wo haben die einen großen Fehler gemacht? Und so weiter.
Sie meinen jetzt das Taz-Interview 1989?
Ja, richtig.
Genau, okay.
Und das war ja der Auslöser. Und seitdem läuft ja dieses ganze Spielchen. Der ist ein Faschist, weil er sich mit diesen Sachen nochmal beschäftigt. Und
genau.
Nicht einfach das nachbetet, was eben der heutige Antifaschismus sagt. Hitler war böse und du musst ihn böse finden und da darf man nicht drüber reden weiter.
Aber Sie finden doch auch böse.
Redest,
Sie finden doch Hitler
selber
böse, oder?
Ja, natürlich. Bloß verstehst nicht, der Punkt ist ja der, böse.
Das reicht, Sie sagen, das reicht nicht, den nur böse zu finden, aber ich finde ihn böse.
Ja, richtig, das ist ja klar, das brauchen wir nicht drüber reden. Aber worüber wir reden müssen ist, niemand ist von Grund auf böse von Geburt aus, sondern er wird es. Wie wird er es? Wodurch ist er es geworden? Wodurch ist er zu diesem Bösen gelangt? Nicht? Wir müssen also sehen, wie jemand böse wird. Niemand ist von Anfang an böse. Er wird es. Nicht? Er ist, wenn man so will, krank. Nicht? Wie wird er krank? Er war ja gesund. Er war ein kleines Kind und er war ganz normal. Und wie wird er böse? Wie wird er so böse, dass hinterher alle sagen, der war böse? Und nicht dabei übrigens sehen wollen, wie böse sie waren, weil sie das ja alles begeistert mitgemacht haben.